In der heutigen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, sprechen wir über die zunehmende Schmeichelei von KI-Chatbots und dahinter verbirgt sich eine ausgeklügelte Taktik, denn natürlich wollen die Anbieter der KI-Chats, dass die Nutzer möglichst häufig ihre Dienste in Anspruch nehmen. Wie immer haben wir auch wieder unsere beliebte Kategorie KI's Next Topmodel dabei. Und wir sprechen im Schwerpunkt über die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt. All das in dieser Ausgabe von KI und Tech2Go. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Podcasts hier auf hardwarewartung.com. KI und Tech2Go ist der Name und ich bin hier wieder zusammen mit Yusuf. Hallo Yusuf, grüß dich.
Hallo Christian.
Ja, wie so oft und wie jede Woche treffen wir uns hier zusammen zu einem gemeinsamen Plausch über die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI und im Bereich Technik. Und ich bin auf eine Meldung gestoßen, mit der würde ich gerne das Ganze so ein bisschen einleiten. Und zwar, wie uns die KI-Chatbots bei Laune halten, möchte ich es mal nennen. Also wie sie uns dazu bewegen, ja, sie öfter in Anspruch zu nehmen, uns öfter mit ihnen zu unterhalten. Und das funktioniert im Prinzip recht einfach, nämlich das Stichwort ist Schmeichelei. Also das heißt, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, wenn ihr mit KI-Chats euch unterhalten habt. Ihr erntet ja meistens Zustimmung zu euren Eingaben und oft auch Lob und das fühlt sich auch irgendwie gut an. Und das ist aber auch kein Zufall offensichtlich, denn es gibt hier wirklich eine eingebaute Schmeichelei. Und das Ziel ist ein rein wirtschaftliches, wenn man so sagen will, nämlich die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer möglichst hoch zu halten, die Interaktion zu steigern, um letztendlich dann sich als Plattform gegenüber dem Wettbewerb durchzusetzen. Und es gab ja vor einiger Zeit auch, das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, wir hatten hier auch drüber gesprochen, dass ein bestimmtes Modell von OpenAI, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ich glaube GPT-4, dass da ein Update zurückgerollt wurde, weil das dann einfach ein bisschen zu viel war mit der Schmeichelei. Das heißt also, da konnte man gar nicht mehr sinnvoll interagieren, mehr oder weniger. Oder es war nur noch eine Schleimspur, ja, wenn man es mal etwas bildhaft ausdrückt. Und das Ganze kann natürlich auch Probleme verursachen, denn ich habe auch von einem Fall gelesen, wo zum Beispiel ein junger Mensch dem Chatbot seine Pläne offenbart hat, sich das Leben zu nehmen. Und ja, statt davon abzuraten, hat eben der KI-Chat dann Zustimmung geäußert und das kann natürlich dann sehr, sehr gefährlich werden. Also auch wieder hier mehrere Facetten, die man beachten muss. Also ich persönlich habe es auch schon erlebt. Ich habe mir mal von, ich glaube ChatGPT war es, so eine Meinung über meine Person bilden lassen, basierend auf früheren Chats. Das kann man ja machen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Ergebnis, was daraus kam, es war natürlich erstmal Balsam für die Seele. Ja, also für diejenigen, die mal wieder eine Schmeichelei brauchen, kann ich das nur empfehlen, aber mit dem kleinen Haken, ich würde es nicht überbewerten, so richtig objektiv schien mir das dann auch nicht zu sein. Ja, das ist mal meine Erfahrung. Hast du auch schon solche Erfahrungen gemacht, Yusuf?
Ja, die ganze Zeit, aber ich meine, stell dir mal andersrum vor. Stell dir vor, du kennst dich überhaupt nicht aus, du stellst ihm eine Frage und der antwortet, Alter, bist du blöd? Du hast überhaupt keine Ahnung. Also das wäre natürlich das andere Extrem, aber ja, ich glaube, es ist ganz gut, wenn sie eine gewisse Positivität haben, ja, das ist sicher nicht schlecht, aber so wie dieses Character-AI-Beispiel, was du da genannt hast mit dem Jungen, der sich da irgendwie, der dann Selbstmord begangen hat, oder halt der Exzess von OpenAI, als die einfach den System-Prompt ein bisschen falsch definiert haben und dann hat er angefangen, Speichel zu lecken, bis nichts mehr da war. Ja, also das ist natürlich ein bisschen too much. Ja, aber ich meine, die Frage ist, wo ist die Grenze? Ja, ich finde eine gewisse Objektivität wäre schon sehr cool. Und das war, fand ich, bei Grog am Anfang ganz gut. Also ich habe, das war so die Anfänge habe ich tatsächlich noch getestet, ja. Obwohl ich ja bekennender Anti-Grog bin, ja. Man muss auch sagen, auch Google hatte, also Google war auch schon eine Zeit lang, sage ich jetzt einmal, freundlicher. Und jetzt sind sie tatsächlich objektiver geworden. Also ich habe das vor allem bemerkt. Ich habe so ein bisschen technische Analysen machen lassen. Also ich habe irgendwelche Kunden. Also ich arbeite ja gerade an so einem Agenten, der quasi den Wartungsbereich selbstständig analysieren kann und selbstständig Antworten geben kann und tatsächlich in Deep quasi einen Second- oder Third-Level-Engineer sogar ersetzen könnte oder als Support für einen Second- oder Third-Level-Engineer ihm zur Seite steht. Das heißt, ich habe dahinter die ganzen Knowledge-Bases und all die Informationen und dann lasse ich halt den Agenten drüber laufen und der antwortet dann halt auf Fehlermeldungen von irgendwelchen Systemen, wenn irgendein Error-Message oder was auch immer kommt. Und das, also sehr erfolgreich waren wir in der Vergangenheit nicht. Aber ich muss sagen, es wird immer besser. Also seit Gemini 2.5 Pro wird es tatsächlich brauchbar. Und das merkt man daran, dass, weil gerade in so E-Mails von Kunden sind ja oft einfach so Selbstanalysen drinnen, ja, wo dann drinnen steht, ja, ich muss jetzt dieses Smart-Feature abdrehen und da würde das dann das Problem lösen, so auf die Art, was totaler Humbug ist, ja. Also jeder, der halt tatsächlich ein Experte ist, der weiß genau, das klingt jetzt logisch, wenn man das gegoogelt hat, aber wenn man genau weiß, wie dieses Feature funktioniert, dann ist es vielleicht nur ein Monitoring und du willst aber nicht das Monitoring verändern, sondern wie halt irgendwelche Daten auf irgendwelche Platten geschrieben werden. Ja? Mhm. Und in der Vergangenheit war irgendwie die KI-Systeme, ja, ist eine gute Idee, machen Sie das doch. Ja? Und heute sagt er, na, ist ein Blödsinn, weil das hat nichts damit zu tun. Und das finde ich gut. Also, und das muss auch tatsächlich gemacht werden. Ich meine, wir haben es bei der Google I.O. kurz gesehen, ne? Dieses Project Astra vorgestellt wurde, wo der Typ irgendwie mit seinem Handy herumläuft und sagt, schau mal, was für ein kleiner Baum, ja, und das ist aber ein Riesenbaum. Der sagt, hey, der Baum ist gar nicht klein, der ist groß, ja.
Ja, stimmt.
Und er sagt, schau mal dieses Hochhaus und sagt, das ist kein Hochhaus, das ist eine Lampe, ja.
Stimmt, an das Beispiel erinnere ich mich. Das fand ich gut, ja. Also wirklich dann widersprochen, aber halt auf der Sachebene. Also es ist ja dann auch nichts Persönliches. Ich finde, das ist ja auch völlig okay. Ja?
Genau, und das muss auch so beibehalten werden, weil die Glaubwürdigkeit, also das ist, glaube ich, das Problem, Frustration versus Glaubwürdigkeit, ne? Weil das Problem ist, glaube ich, wenn du halt keine Ahnung hast und du redest mit dem Chatbot, der muss dich natürlich in so einer Art sokratischen Gespräch, ja, zur Wahrheit führen, ja, und dir nicht das Gefühl geben, dass du ein Dummbeutel bist. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, ja.
Ja.
Also, ja, vielleicht muss man eben so die Grundlagen des sokratischen Gesprächs, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja.
Ja, also es ist doch, glaube ich, so, dass man durch gezielte Fragen jemanden dann eine bestimmte Position bringt oder dass man jemanden auch dann noch da in den Glauben versetzt, er sei selbst so der Urheber des Ganzen, genau, er sei selber drauf gekommen, ne?
Genau. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht so schlecht, dass man, vielleicht kann man so einem Chatbot mal beibringen, dass er so ein sokratisches Gespräch mit den Menschen führt, ja.
Das müsste machbar sein. Ja. Das müsste machbar sein, ja. Also ich glaube, da müssten wirklich die menschlichen Verhaltensweisen so übertragen werden im höflichen Miteinander. Wenn ich jetzt mit jemandem spreche, dann gibt es ja auch so, sage ich jetzt mal, Notlügen oder nette Lügen. Also, keine Ahnung, ich treffe jemanden und er fragt mich, hey, sehe ich gut aus? Und dann kann ich natürlich sagen, finde ich nicht. Also irgendwie hast du mir letztes Mal besser gefallen. Ich kann aber auch sagen, ja, hey, super, warst im Urlaub, siehst du erholt aus, ja. Also, Und aber wenn er mich jetzt zum Beispiel fragt, ist 1 plus 1 gleich 3, dann kann ich schon sagen, nee, das ist 2. Ja, das ist falsch. Also, dass man da einfach unterscheidet, diese verschiedenen Ebenen.
Ja. Na, ich glaube, problematisch wird es dann, wenn es irgendwie so Einstellungen und Ethikfragen sind. Ne? Mhm. Es gibt ja so die drei Richtungen der Ethik, ja. Und wir Menschen neigen ja dazu, uns immer den ethischen, die ethische Grundlage vorzunehmen, wo wir gerade irgendwie unsere Argumentation da drinnen haben. Ja? Mhm. Und das ist dann schwierig. Und das ist halt das Grundproblem überhaupt in solchen Diskussionen. Das ist politischer Natur oder halt irgendwie so, was würdest du tun? Ist das etwas, was man tun sollte oder nicht tun sollte? So das Extrembeispiel ist dieser Kannibale, ne? Der irgendwie den anderen fressen wollte, und aber das auf Einverständnis passiert ist, ne? Und da scheiden sich natürlich alle drei ethischen Grundlagen in der Entscheidung, ja. Und ich glaube, das ist das Problem. Man müsste vielleicht auch der KI beibringen, okay, auf welcher ethischen Ebene ist er jetzt gerade, und was wäre objektiv. Und das ist jetzt die Frage, gibt es da in dem Fall überhaupt ein Objektiv? Ne? Weil es gibt ja kein Objektiv, weil jeder, wenn du halt in Saudi-Arabien lebst und für dich halt Frauen einen anderen Wert haben als in Österreich oder Deutschland, dann kann man das ethisch verwerflich finden, aber kulturell ist es so halt. Ja, das ist jetzt nichts, was du ändern kannst. Mhm. Ja, und das macht das alles sehr kompliziert. Mhm. Vor allem, wenn du einen Agenten oder einen Chatbot hast, der halt international tätig ist, der halt sehr speziell auf dich eingehen müsste. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum alle jetzt in diese Personalisierung gehen wollen. Ne? Damit die halt so deine Grundlagen, dein ethisches Grundverständnis, deinen kulturellen Hintergrund verstehen, um dann besser auf deine Bedürfnisse einzugehen. Was natürlich wieder das nächste Problem beinhaltet: Willkommen in der Bubble. Ja? Und dann kommst du nie mehr aus deiner Bubble raus. Ja.
Das ist richtig, ja. Ja, man muss auch schauen, also mit der Weiterentwicklung der Modelle wird da wahrscheinlich auch nochmal einiges gehen, und wie du schon sagst, auch diese Personalisierung wird da sicherlich noch eine stärkere Rolle spielen. Auch da muss man natürlich wieder aufpassen, dass das nicht zu weit geht und dass man dann sozusagen einen Klon schafft, der alles über einen weiß. Hatten wir es ja auch schon darüber in den letzten Wochen. Aber ja, also da bin ich echt optimistisch, dass es gelingen wird, da einen guten Ausgleich auch zu finden. Also in der Tonalität und auch in der Ansprache. Genau. Ja, heute kommen wir gleich relativ früh zu unserer beliebten Kategorie KIs Next Topmodel. Da hast du nämlich einiges mitgebracht, Yusuf. Fangen wir mal kurz an mit DeepSeek R1, beziehungsweise eine neue Version, die es jetzt da gibt, die offenbar ziemlich leistungsfähig ist, oder?
Genau. Also am 28. Mai, so wie das Model auch heißt, also 0528, ist das letzte DeepSeek R1 Model gelauncht worden. Und die Ergebnisse aus den Benchmarks zeigen ganz klar, dass es auf demselben Level wie O3 oder Gemini 2.5 Pro oder auch Qwen 3 ist. Und dass es quasi, wenn man alles in alles zusammenrechnet, also Intelligenz versus Kosten, dass es schon auf Platz 2 letztendlich ist. Was aber interessant ist, fand ich, dass man in der LM Arena das gar nicht so wahrnimmt. Ja? Es gibt mittlerweile auch andere Seiten, wo man halt so AI-Modelle benchmarken kann. Dort ist es ganz klar auf Platz 2 aus verschiedenen Bereichen. Aber in der LM Arena ist es gar nicht vorhanden. Und das zeigt mir, entweder ist die LM Arena kaputt, ja, was durchaus sein kann, weil die ja quasi, die haben jetzt ein neues Investment bekommen und haben auch eine neue URL geswitcht, aber vielleicht sind die Daten nicht aktuell. Mhm. Aber ich finde, das ist extrem beeindruckend, weil es eben ein Open-Source-Modell ist, das tatsächlich eben auf allen Foundation, also auf allen Reasoning-Modellen ebenbürtig ist. Und man könnte jetzt verschwörungstheoretisch sagen, okay, es ist absichtlich nicht da, weil der lustige Orangenclown irgendwie das verboten hat, ja. Oder es ist einfach irgendein Fehler auf der LM Arena. Ich gehe jetzt mal vom Besten aus und sage, es ist ein Fehler auf der LM Arena. Was ist anders? Also das neuere Modell hat jetzt auf jeden Fall hat einen massiven Sprung gemacht. Also das ist mal das eine. Es hat eine kleine Anpassung an den Oberflächen. Also es ist ein bisschen nützlicher in der Oberfläche. Und es hat jetzt auch die Möglichkeit, dass du JSON-Ausgaben machen kannst und Function Calling. Was heißt übersetzt, dass du es agentenfähig machen kannst. Und das ist schon ganz cool. Mal schauen, wie es sich in der Open-Source-Welt verbreiten wird. Ich bin ziemlich sicher, dass das breite Anwendung finden wird. Man sieht ja schon, dass DeepSeek tatsächlich in der Open-Source-Welt mittlerweile deutlich akzeptierter ist als auch Llama. Also weil Meta es irgendwie nicht geschafft hat, das Llama-Modell tatsächlich besser zu machen. Aber das finde ich gut. Ja. Hast du irgendwas gehört darüber oder?
Ja, also dass es sehr leistungsfähig sein soll, habe ich auch gehört. Ich habe mir da auch Vergleiche und Benchmarks angeschaut und es zeigt halt mal wieder, dass man die Konkurrenz aus China auf keinen Fall abschreiben darf, sondern dass da wirklich schon fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen stattfindet. Ich im Alltagsgebrauch habe ich jetzt R1 nicht, muss ich sagen, ja, obwohl ich eine Zeit lang es sehr stark genutzt habe. Also mir ist aufgefallen, so beim persönlichen Nutzerverhalten, ich habe immer so eine kleine Zahl von Tools oder Modellen, auf die ich mich so einschieße und die ich nutze, ja. Und also jetzt nicht, dass ich ständig neue Dinge ausprobiere und vergleiche. Da braucht es dann wirklich so ein größeren Sprung, dann switche ich um auf was anderes. Aber so diese normalen Update-Zyklen mit gewisser Leistungssteigerung, die führen bei mir jetzt nicht dazu, dass ich dann automatisch wechsle. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Ich schätze dich eher so ein, dass du immer sehr viel ausprobierst regelmäßig. Aber
ja, also ja. Ehrlich gesagt, ich bleibe so lange bei einem Tool, bis ich die Limits erreicht habe. Und es gibt jedes der Tools, das ich nutze, hat irgendwelche Limitationen. Und ich suche immer aktiv nach Lösungen zu diesen Limitationen. Und sobald es irgendein Modell gibt, das irgendwie mehrere dieser Limitationen aufhebt, dann switche ich sofort. Ja. Und das, also das ist tatsächlich mein Userverhalten. Ja?
Okay, also im Prinzip so ähnlich wie bei mir. Nur, dass du es jetzt explizit eben auf diese Limitationen beziehst. Und bei mir ist es, glaube ich, eher noch so ein bisschen vom Bauchgefühl her. Aber ja, also ich glaube, dann kann man das schon so ein bisschen vergleichen. Du hast noch was mitgebracht, da hast du sogar noch einiges mehr an Details dabei, und zwar Sakana AI. Mhm. Erzähl mal was dazu, bitte.
Ja, Sakana AI ist ein japanisches Startup, die zusammen mit der University of British Columbia zusammenarbeiten. Und die haben jetzt in kürzester Zeit zwei größere Nachrichten rausgebracht. Das eine ist, dass sie ein KI-Modell entwickelt haben, das sehr nah an der menschlichen neuronalen Struktur, also am Gehirn orientiert ist. Also Continuous Thought Machine nennen sie das. Wie das funktioniert, ist tatsächlich, also wir hatten ja irgendwann mal diese Folge über die Thousand Brains Theory, wie sozusagen das menschliche Gehirn Impulse oder Inputs wahrnimmt und wie die Neuronen dazu reagieren. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise etwas sehen oder etwas fühlen oder etwas sagen, dann gibt es ein gewisses Verhalten, also ein gewisses Muster auf der neuronalen Ebene. Also es gibt Signale und dann gibt es im Gehirn auch ähnliche Signale. Das heißt, das Gehirn simuliert die ganze Zeit, was es da eigentlich sieht. Und dann gibt es einen Abgleich und der Abgleich entscheidet dann, was dann abgedatet wird, sage ich jetzt einmal. Ja. Und dieses Modell arbeitet auf einem ähnlichen Muster. Das heißt, das Lernverhalten wird auch zuerst, also es gibt immer einen permanenten Abgleich der Neuronen. Und es wird auch statistisch also wenn jetzt zum Beispiel etwas häufiger funktioniert hat, dann gibt es einen statistischen Wert, der häufiger da ist, und das wird in diesen Modellen auch berücksichtigt. Das heißt, wenn der ein Verhaltensmuster gelernt hat, das irgendwo funktioniert hat, wie es auch im Gehirn ist, das heißt, wenn wir irgendeine Strategie entwickelt haben, dann versuchen wir das ja permanent einzusetzen, und auch auch in den Neuronen bildet sich das ab. Das heißt, die Neuronen, die häufiger verwendet werden, haben einfach eine größere Bandbreite. Und genauso passiert das halt bei dieser Continuous Thought Machine auch, was dazu führt, dass das Modell dauerhaft lernen kann und immer dazu lernt und immer neuere Fähigkeiten entwickeln kann. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt ja alles schlägt, was bereits da ist. Ja, also das ist noch alles sehr, sehr anfänglich und alles sehr rudimentär in der Leistungsfähigkeit. Aber es zeigt, dass es beispielsweise, es gibt so ein Experiment, wo die KI aus einem Labyrinth rausfinden muss. Und auch bei sehr großen Labyrinthen ist sie in der Lage, aus den alten Verhaltensmustern diese Labyrinthwege einen Ausweg zu finden. Oder auch bei Bilderkennung. Das heißt, es gibt halt so ein Dataset, wo 1000 Bilder sind und die müssen kategorisiert werden. Und dieses Modell ist in der Lage, diese 1000 Bilder ähnlich gut zu kategorisieren wie andere Foundation, also größere Diffusion-Modelle, sage ich jetzt auch mal. Ja. Funktioniert aber grundsätzlich ganz anders. Das heißt, es ist eine komplett neue Richtung der KI-Entwicklung, die aber sehr viel Potenzial hat. Und um das noch weiter zu bringen, haben die halt dann als nächsten Schritt diese Darwin-Gödel-Maschine entwickelt. Darwin-Gödel-Maschine, das heißt, sie haben gesagt, okay, wir möchten ein KI-System bauen, das sich selbst reproduziert, verschiedene Versionen von sich reproduziert, die dann auf gewisse Probleme angesetzt wird. Und je nachdem, welches dieser Reproduktionen am besten funktioniert, wird dann weiterentwickelt. Und die nicht funktioniert haben, werden aber trotzdem archiviert und kommen zu einem späteren Zeitpunkt, aber wieder quasi in einer weiteren Reproduktion zu einem anderen Problem oder zu einem weiteren Problem, können die dort trotzdem weiterentwickelt werden. Und das führt dazu, also deswegen Darwin-Gödel-Maschine, das ist quasi so ein darwinistischer Ansatz. Survival of the fittest, das beste Modell wird weiterentwickelt oder beziehungsweise setzt sich fort, um das Problem zu lösen. Und das kann man ja sehr gut mit Machine Learning, also Reinforcement Learning machen. Nachteil ist natürlich, dass das extrem rechenintensiv ist. Aber was sich halt auch zeigt, ist, dass zum Beispiel, also in dieser Darwin-Gödel-Maschine passiert das mit Python-Code. Also sie machen das mit Python-Code. Was sie aber damit zeigen, ist, es gibt ja diese Software-Bench, also SWE-Bench, wo halt, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Probleme, also echte Probleme auf GitHub, also Software-Development-Probleme drinnen sind. Und allein durch den Lernmechanismus und durch die iterative Verbesserung der verschiedenen Reproduktionen, ja, konnte es innerhalb von kürzester Zeit von 20% auf 50% der Fälle raufgehen. Und selbst die besten Modelle schaffen oft gar keine 50%. Und das, wenn man berücksichtigt, dass das Modell eigentlich nichts anderes tut, als einfach sich zu reproduzieren, ein Problem weiter zu verarbeiten. Und die haben halt auch einen Mechanismus eingebaut, also so eine Art Open-End-Search, ja. Und das ermöglicht es halt, dass dieser evolutionäre Baumstamm nicht also irgendwann stehen bleibt und sagt, jetzt ist gut, ja, das ist jetzt das Optimum erreicht, sondern es werden auch andere Sachen weiterentwickelt und irgendwann einmal überholen die halt, ja, damit es eben zu keinem Stillstand kommt. Ja, das ist, das fand ich sehr beeindruckend und das ist das, wovon ich ja, also vor keine Ahnung wie vielen Jahren, also vor 10 Jahren, als ich die Firma, also die Hardware-Wartung 24 gegründet hatte, war ja auch mein Traum, dass ich irgendwann einmal eben in den AI-Bereich einsteige, was ich ja dann letztendlich getan habe. Aber ursprünglich war meine Überlegung, in evolutionäre Algorithmen zu gehen, also alles in Richtung evolutionäre Algorithmen. Und das wäre jetzt sozusagen genau der Ansatz der evolutionären Algorithmen. Also Sakana ist etwas, was ich jetzt auf jeden Fall am Radar halten möchte, weil es auch, das ist mehr oder weniger eines der wenigen Startups, die dieses Continuous Learning einfach auch im Fokus haben und auch die Simulation des Gehirns, also auch quasi einfach versuchen, das Gehirn zu simulieren. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das mit viel Rechenleistung und viel Kapital, was denen leider ein bisschen fehlt, sehr schnell einfach auch die klassischen Transformer-Modelle schlagen könnte. Aber auf der anderen Seite, evolutionäre Algorithmen gibt es auch schon seit den 70ern, haben sich nicht durchgesetzt. ja, vielleicht liege ich auch komplett falsch.
Ja, ist aber, glaube ich, von rein von seiner Einfachheit jetzt mal, wenn man das so ein bisschen auf dem von weiter weg betrachtet, leuchtet es schon ein. Also auch gerade dieser evolutionäre Ansatz mit Selektion, was passt am besten, die Modelle oder die Tools, die am besten passen, die setzen sich durch. Ja, also dieser klassische Ansatz, wie es ja auch in der Evolution des Lebens sehr wahrscheinlich stattgefunden hat. Ja, also da ist man ja heute, glaube ich, relativ sicher, mal abgesehen von einigen in den USA. Aber ich glaube, wir können das schon so annehmen, dass es so war. Mhm. Das finde ich schon gut. Die Frage, die sich mir stellt, ist, du sagst ja, das ist rechenintensiv. Man muss ja vielleicht diesen Prozess gar nicht jedes Mal neu durchlaufen, sondern man hat ja nur ein begrenztes Set von Problemen. Wenn ich das jetzt einmal durchlaufen habe und für so Grundproblematiken auf diese Weise die besten Tools und Modelle entwickelt habe, dann kann ich mir doch diesen Schritt eigentlich beim nächsten Mal sparen, oder?
Genau, das ist theoretisch, das wäre so ein Mix of Experts auf evolutionären Algorithmen basierend, ne? Und theoretisch, also auch dieses AlphaGo, ja, und AlphaZero, das ist ja mittlerweile auch in der Lage, nicht nur Go zu spielen, sondern das kann ja jedes Spiel spielen. Das kann auch jedes Spiel lernen, ohne es je vorher gespielt zu haben. Und das liegt halt daran, dass eben genau auch dort eben über Machine Learning Mechanismen entwickelt wurden, wie man grundsätzlich an solche Spiele rangeht. Ja? Und das, also Google ist natürlich der Vorreiter in allem, ja, in all diesen Dingen, ja. Was ich halt sehr spannend fand, ist, dass die halt einen ganz anderen Ansatz hier wählen. Ja? Also, dass es eben, dass auch die Strukturen in den neuronalen Netzen einfach sehr gehirnorientiert sind. Und was, also der Grund, warum das relevant sein könnte, ist einfach die Effizienz. Also im Moment ist es ineffizient, das ist klar. Aber irgendwann einmal wird ein Algorithmus, der quasi lernt, effizient sein müssen. Weil natürlich ist jede KI, die wir jetzt hier haben, deutlich, deutlich effizienter als jeder Mensch. Aber ich brauche nur 100 Watt. Ja? Mhm. Und das reicht, indem ich einfach Essen zu mir nehme. Ja? Mhm. Und ein bisschen Wasser. Dort werden Gigawatt gefressen. Ja? Mhm. Und das um halt einfach, und das hier die ganze Zeit, ja. Das heißt, die Effizienz, die der Mensch durch sein Gehirn entwickelt hat, die ist noch nicht erreicht. Wir schlagen das alles mit Energie aktuell. Und ich glaube, dass der Ansatz, sich halt an der Biologie zu orientieren, deswegen sinnvoll ist, weil wir irgendwann einmal durch diese Methoden, die halt in der Biologie sich durchgesetzt haben über Jahrmillionen, extrem effizient geworden sind.
Ja, genau. Also das ist ja auch noch ein wichtiger Teil. Es geht ja dann nicht nur um das Ergebnis, sondern auch den Weg dahin und eben diese Effizienz, wie du schon sagst, ja. Also ich glaube auch, da hatten wir es ja auch schon in verschiedenen Folgen davor, dass man eben nicht alles nur mit immer mehr Rechenpower oder so erschlagen kann, sondern dass man auch immer wieder mal neue Wege suchen muss und vielleicht auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen, neue Ansätze ausprobieren muss, um dann wieder richtige Sprünge auch zu erzielen in der Leistung. Ja, also das, glaube ich, ist wird auch immer wieder klar, dass man richtigen Fortschritt eben nicht nur durch mehr Gigawatt zum Beispiel oder durch mehr GPU-Power erreichen kann. Ja, ganz klar.
Ich find, Star Trek ist halt immer so der Antreiber, also als geständiger Trekkie. Wenn man das weiterdenkt, wird irgendwann einmal Embodied AI, also Roboter, wird die natürliche Weiterentwicklung sein. Und dann wirst du es nicht mehr können, dass diese Roboter, du kannst nicht gewährleisten, dass diese immer Connectivity haben und auch die Bandbreite haben. Das heißt, du musst es schaffen, irgendwie so eine Art positronisches Gehirn, wie in Star Trek, zu entwickeln, das eben genauso energieeffizient wie das menschliche Gehirn ist, aber deutlich leistungsfähiger. Ja? Also ja. Das ist, glaube ich, so der heilige Gral, wenn man das mal hinbekommt. Ja? Und vielleicht wird es das auch mal irgendwann geben, das positronische Gehirn.
Wir schließen hier nichts aus. Ich habe auch noch was mitgebracht für unsere Kategorie. Und zwar, es geht eigentlich nicht wirklich um ein neues Modell, sondern es geht eher um, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeit, LLMs lokal auf dem Smartphone laufen zu lassen, die AI Edge Gallery. Und Das finde ich spannend, weil entspricht ja auch so ein bisschen dem Motto, mit wenig Leistung viel erreichen. Ja, also das Spannende ist, dass man mit dieser neuen App, die von Google kommt, dass man da auf Android und auch auf iOS-Geräten spezielle kleine Modelle laufen lassen kann und dass das Ganze dann auch erstaunlich gute Ergebnisse bringt. Man kann auch also unterschiedliche Anwendungsfälle da einbringen. Man kann zum Beispiel Fragen stellen über hochgeladene Bilder. Man kann Texte zusammenfassen lassen. Man kann auch ganz normale Chats führen und sich so ein bisschen schmeicheln lassen. Siehe unsere Einleitung vorhin. Und ja, man kann eigentlich auch sein eigenes Modell mitbringen und das Ganze dient so ein bisschen als Beispielanwendung für die LLM Inference API. Und das ist ja eine Technologie, die auch von Google mitentwickelt wurde. Und das Ganze ist so eine Art, ja, es dient als interaktiver Experimentierraum, mit dem man dann eben so On-Device-Funktionen mit KI nutzen kann. Das Ganze kann man sich als APK einfach herunterladen und dann auf dem Android-Phone installieren. Wie gesagt, für iOS soll das auch kommen. Die Dokumentation dazu ist relativ umfangreich und da gibt es also auch dann entsprechende Infos im GitHub und im Project Wiki. Mhm. Und da könnte ich mir auch vorstellen, das mal selber auszuprobieren. Hast du da schon mal einen Blick drauf geworfen?
Also ich habe ja auch darüber geschrieben. Also du hast den Hauptartikel geschrieben und ich habe meine Meinung dazu geschrieben. Mhm. Das erinnert ein bisschen an Olama. Also Olama ist ja quasi das Open-Source-Tool, was fast alle verwenden, um dann halt lokal irgendwelche Modelle laufen zu lassen. Also du kannst ja auf Linux kannst du Olama installieren und dann kannst du über Olama alle AI-Models runterladen und dann lokal ausführen. Und Olama ist quasi so die Oberfläche, wo du dann Chat interagieren kannst, Bilder generieren, was auch immer. Also all die Oberfläche, also so ein bisschen wie die ChatGPT-Oberfläche, Und im Hintergrund kannst du halt all die Modelle anbinden, entweder über die API oder lokal laufen lassen. Und das ist natürlich super praktisch, vor allem für all die App-Entwickler. Also wenn du jetzt ein App-Entwickler bist und weiß nicht, dein Spiel jetzt mit KI aufpeppen willst, ja, dann kannst du das machen, ja. Oder wenn du sagst, ich habe jetzt irgendein auf meinem Handy will ich jetzt weiß nicht, alle Bilder kategorisieren, dann kannst du einfach die AI Edge Gallery installieren, dann das richtige Modell, vielleicht dann irgendein Open Source Modell runterladen, das halt super ist in Bildkategorisierungen, und dann kannst du das direkt auf dem Handy tun, ja. Und du brauchst jetzt nicht nach irgendeiner App suchen, die das kann, sondern du nutzt einfach die Modelle mit ihren Fähigkeiten, wie gut die auch sind, und vor allem ist es lokal. Also du musst jetzt nicht deine Daten rausrücken. Wenn du ein bisschen paranoid bist, ja, und sagst, hey, ich will jetzt nicht, dass all meine Bilder hochgeladen werden zu Google, ich will aber trotzdem wissen, wer auf den Bildern sind, und ich will die vorher taggen, und dann will ich alle Bilder sehen, wo diese Menschen drauf sind, und dann will ich ein Album dazu erstellen, dann kannst du das jetzt lokal machen. Natürlich wird dein Handy sehr heiß laufen, ja, weil das natürlich auch diese ganzen Modelle auch energieintensiv sind und vielleicht nicht super effizient. Aber mit einem Gemma 3 zum Beispiel kannst du schon sehr viel machen, ja, oder Gemma 3N jetzt mittlerweile, das halt wirklich auf dem Handy läuft und schon sehr leistungsfähig ist. Also für einfache Dinge könntest du das schon quasi lokal lösen. Und ich glaube, es ist sehr schlau von Google, das zu tun, weil das so ein bisschen so den Android-Ansatz hat, ne? Also sie geben dir quasi jetzt ein Interface, wo du selber lokale LLMs oder halt jegliche Modelle nutzen kannst. Und zu einem späteren Zeitpunkt werden sie das auch wieder monetarisieren können. Ja? Also alles, was dann über die API läuft zum Beispiel, da werden sie vielleicht dann 3, 5, 10% nochmal an etwas daran verdienen. Also alles, was du nicht lokal machst, sondern sagst, hey, ich möchte jetzt doch auf die zugreifen oder auf Cloud oder was auch immer, über die API, und dann können sie dort halt nochmal mitverdienen. Und das halt auf jedem Smartphone. Und je besser die Modelle werden und je kleiner die Modelle werden, desto mehr Use Cases wird es geben. Ja? Aktuell gibt es vielleicht jetzt nicht so viele Use Cases, weil halt mit den ganz kleinen Modellen man jetzt nicht so viel machen kann. Aber zum Beispiel so Übersetzer, ja, den könntest du dir jetzt selbst bauen. Du könntest dir selbst jetzt wenn du irgendwo im Ausland bist, halt einen Übersetzer lokal bauen, ohne Internetanschluss, ja. Oder halt einen Bildkategorisierer, oder ich weiß es nicht, ja. Oder einer, der ein Spiel für dich spielt, ja.
Ja, ja.
Also, wenn du irgendein Handyspiel hast, so Handycraft, also, weiß ich, wie die alle heißen, ich spiele ja nichts mehr. Dann könntest du das einfach der KI übergeben und die KI spielt für dich. Ja, also finde ich einen smarten Move von Google, hier den Platzhirschen zu machen, und zeigt wieder, dass sie das Spiel gut verstanden haben. Ob es gut heißt, weiß ich nicht, ja. Weil halt sich wieder irgendeiner quasi als Gatekeeper hinstellt. Aber ja, blöd sind sie nicht, das kann man ihnen auf jeden Fall nicht vorwerfen.
Ja, und sie haben eben auch die Ressourcen, um da auf verschiedenen Spielfeldern mitzuspielen und vorne mitzuspielen. Das ist auch so. Also sie können halt einfach überall sich platzieren und versuchen dann möglichst viele Felder zu besetzen. Ne? Ja. Kommen wir von Google noch zu Perplexity. Da gibt es nämlich auch was Neues, nämlich Perplexity Labs. Das ist ein Feature für Pro-Abonnenten, und das scheint so ein sehr vielseitiger KI-Assistent zu sein, der alles Mögliche übernehmen kann und da auch richtig Aufwand reinsteckt. Erzähl mal was darüber, bitte.
Ja, es erinnert so ein bisschen an Manus. Ja, also es schaut auch aus wie Manus. Und es sind auch ähnliche Tools drinnen. Also du hast halt irgendwie den Rechercheagenten, du hast Web-Apps, du kannst irgendwelche Dashboards generieren, du kannst kleinere Code-Sachen generieren lassen, Daten verwalten. wird es sich, also wie gesagt, im Moment, es ist ein bisschen so wie dieses Research-Feature, nur halt soll es wohl ein bisschen vielseitigere Ergebnisse liefern können. Ja. Ich denke, dass das der Weg bei allen sein wird. Also OpenAI hat das ja auch schon mit Operator und Google Gemini hat das auch schon mit dem Canvas. Ja, also das wird sich durchsetzen. Es wird immer mehr Tool-Use geben und dadurch halt immer mehr Möglichkeiten auch für den User, dass der, selbst wenn der keine Ahnung hat, dass da komplexe Aufgaben erledigt werden können. Web-Apps erstellt oder was auch immer, irgendwas online gestellt. Ja, Perplexity ist ein bisschen aus meinem Horizont verschwunden, muss ich sagen, weil Google einfach das übernommen hat, finde ich, ja. Auch mit dem AI-Mode und auch mit Gemini 2.5 Pro. Und auch das Deep Research im Gemini 2.5 Pro deutlich besser geworden ist als auch das Perplexity. Mal schauen, wie lange es Perplexity noch geben wird. Ja, also die nächste Investitionsrunde wird sich zeigen, ob da noch jemand Geld reinsteckt oder ob das irgendwo verschwindet und ob sie sich da differenzieren können. Also im Moment versuchen sie noch mitzumachen und sehr viel auch mit PR quasi Aufmerksamkeit zu erhaschen. Aber mal schauen, wie lange sie es noch schaffen. Ja, verwendest du es noch oder?
Ja, also so als Suchmaschine, als KI-Suchmaschine verwende ich es ab und zu noch. Da finde ich es ganz gut. Also bei Perplexity mag ich, dass die Quellen immer gut dargestellt und angegeben werden. Und ja, wer weiß, vielleicht fokussieren sie sich dann auch so ein bisschen auf den Bereich oder werden auch aufgekauft. Also schwer zu sagen. Ne? Also der Markt ist einfach im Moment so breit und man kann gar nicht alle Produkte verwenden, die es so gibt. Hatten wir es ja vorhin schon von. Aber ja, also ich persönlich mag Perplexity ganz gerne und ich finde jetzt auch dieses neue Tool, finde ich jetzt, klingt zumindest mal so, als müsste man es mal ausprobieren. Mit Manus habe ich ja sehr gerne gearbeitet auch oder arbeite immer noch sehr gerne. Ich finde, da kommen gute Ergebnisse bei rum. So Beispiel ist eine Webseite oder ein Prototyp von einer Webseite erstellen lassen, das funktioniert ganz gut. Und ja, wenn Perplexity Labs da mindestens so gut oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist, dann warum nicht, ja? Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Genau, gut. Dann würde ich vorschlagen, wir haben ja ein Hauptthema für heute auch uns ausgesucht, über das wir etwas länger sprechen wollen, ja? Und das beschäftigt sicherlich, ja, die meisten von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich wie sich der wachsende Einsatz von KI auf den Arbeitsmarkt, auf die Jobs auswirkt. Und da hat ja jetzt auch der Chef von Anthropic, Dario Amodei, gewarnt, es könnte 20% Arbeitslosigkeit geben durch KI. Das kann man auch dem State of Talent Report 2025 entnehmen. Daraus geht nämlich hervor, dass so Einstiegspositionen bei großen Tech-Unternehmen im vergangenen Jahr um ein Viertel, also um 25% zurückgegangen sind im Vergleich zu 2019, sogar um 50% niedriger. Das sind ja schon beeindruckende Zahlen. Also müssen wir uns Sorgen machen um unsere Jobs? Was meinst du?
Also man sollte auf jeden Fall nicht die Augen davor verschließen. Also dass der Dario Amodei solche mit so Zahlen um sich wirft, da kann man jetzt irgendwie drum streiten und viele in dieser ganzen, also in meiner Bubble, ja, in meiner Bubble regen sich halt alle über den Dario Amodei auf, weil der halt sehr viel PR-Aufmerksamkeit bekommt und eigentlich keine Gelegenheit auslässt, um halt hier ein bisschen doomsayerisch zu sein. Ja. Wobei ich finde halt, wenn man sich halt den State of Talent Report 2025 anschaut, das ist ja, der State of Talent Report 2025 ist ja vorher rausgekommen und anschließend und ich behaupte, der Dario Amodei hat sich auf das bezogen und hat diese Aussage getätigt. Der Kontext ist aber in den meisten Diskussionen gar nicht mehr drinnen. Und das heißt, es gibt tatsächlich harte Fakten, natürlich sind diese harten Fakten hauptsächlich aus den großen Tech-Unternehmen. Also da geht es hauptsächlich eben um die Hyperscaler und halt die großen Tech-Riesen, dass die halt jetzt nicht mehr so viel einstellen und beziehungsweise sogar weniger einstellen und dass diese Leute eben hauptsächlich aus den Einstiegspositionen sind. Das heißt, und das leuchtet durchaus ein, wenn, also diese Einstiegspositionen, da geht es jetzt um Leute, die gerade die Uni fertig gemacht haben und jetzt meistens entweder bei irgendeinem Tech-Konzern anfangen als Junior oder bei irgendeiner Wirtschaftsprüfer oder bei irgendeinem KPMG, Boston Consulting, was auch immer. Und dort machen die ja in der Regel quasi die Drecksarbeit. Ja? Das heißt, die recherchieren, die sammeln Daten, die schreiben Reports, die erstellen Präsentationen, die machen quasi das Groundwork für die, die dann die Entscheidungen treffen. Und dieses Groundwork kannst du halt jetzt tatsächlich einfach auslagern an eine KI. Und es gibt überhaupt keinen Grund mehr, da jetzt einen Masterstudenten reinzuholen, der mir dann irgendwelche Charts zusammenklebt. Weil die KI kann das viel besser, viel schneller und hat Erfahrung darin. Und warum sollte ich dann halt irgendwie 40, 50, 60.000 Dollar oder Euro pro Jahr zahlen für einen Studenten, der dasselbe tut, was und die KI kostet, also die kostet mich 3 Euro, ja, so ein Report, ja, und der Student kostet mich aber wahrscheinlich 500 Euro, weil der braucht 2 Wochen dafür oder eine Woche dafür, und dass diese Aufgaben tatsächlich weggehen, sollte nicht verschwiegen werden. Und kommen wir tatsächlich halt auch zu dem Thema, wir hatten das Thema eh schon öfter mal angesprochen. Es gibt Leute, die sind anfällig für eben, dass sie wegrationalisiert werden. Und dann gibt es Leute, die können sich halt diversifizieren und die können neue Aufgaben übernehmen. Weil was passiert mit den ganzen Studienabgängern? Ja? Man könnte jetzt sagen, oh, die werden alle arbeitslos und die werden überhaupt nichts mehr auf die Reihe kriegen. Und das sind dann quasi die Jugendamt-Arbeitslosen. Ja? oder man sagt, okay, dann gehen die halt nicht mehr zu den großen Tech-Riesen, oder, sondern halt zu den kleinen Startups, ja, und lernen dort halt das Groundwork und versuchen dort halt als AI-Natives hoffentlich, ja, eben das, dieses Groundwork zu erlernen, damit sie halt irgendwann auch in diesem Mid- oder Senior-Level, damit sie in diesen Mid- oder Senior-Level kommen. Aber werden das alle schaffen? Glaube ich nicht. Ja, also weiß nicht, was ist so deine Meinung?
Also was ja auch noch eine Option ist, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht mehr diesen klassischen Karriereweg beschreiten, es besteht ja auch immer noch die Tür offen der Selbstständigkeit. Ich habe gerade gestern einen Beitrag auch gehört im Radio, dass ein Effekt, der zum Beispiel mit wirtschaftlichem Rückgang oder Stagnation verbunden ist, dass gleichzeitig aber die Zahl der Neugründungen steigt. Also wenn jetzt zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt Flaute herrscht, dann werden mehr Unternehmen gegründet und das bezieht sich jetzt nicht nur auf größere Kapitalgesellschaften, sondern da gehört auch dazu, keine Ahnung, die Friseurin, die sich selbstständig macht oder vielleicht auch der Entwickler, der jetzt irgendwie selbstständiger Berater wird. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Das setzt natürlich auch wieder diese Bereitschaft und die Fähigkeit voraus, sich zu diversifizieren und eben auch Neues zu lernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich eben auch so eine Verschiebung erleben von bestimmten Berufen, die zukünftig eben weniger nachgefragt werden, hin zu Berufen, wo wir heute eben schon einen starken Fachkräftemangel haben. Ja, also ich glaube, dass es dann einfach so eine Verschiebung zwischen den Bereichen und den Sektoren geben wird. Und das ist jetzt natürlich erstmal schwer vorstellbar, jemand, der jetzt, keine Ahnung, Wirtschaftsinformatik studiert hat, dass der dann sagt, okay, ich gehe in die Pflege. Ja, das wäre jetzt so ein krasses Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, das sind eben auch eher so mittelfristige Effekte, dass dann auch die Auswahl der Ausbildung, der Studiengänge, dass sich die auch so ein bisschen anpassen wird. Weil klar, die Leute wollen natürlich dann auch irgendwann Geld verdienen und auch gute Zukunftsaussichten haben. Und da gibt es einfach eine Veränderung des Angebots auf dem Arbeitsmarkt. Ne? Also das sind aber, glaube ich, dann eher Effekte, die so über die nächsten Jahre hinweg sich zeigen werden. Aktuell, glaube ich auch, wie du auch gesagt hast, dass da vielleicht eine Verschiebung eben auch in der Hierarchie der Unternehmensgrößen stattfinden wird und dass gerade so kleinere, die jetzt noch nicht so stark auf KI setzen, dass die vielleicht dann verstärkt eben solche Leute aufnehmen könnten, die anderswo durch die KI wegrationalisiert wurden. Aber es ist und bleibt eben auch eine individuelle Geschichte. Also umso flexibler ich bin und vielleicht auch umso besser ich solche neuen technischen Möglichkeiten zu meinem Vorteil nutzen kann, desto größer sind auch meine Chancen. Ja, also ich glaube, der größte Fehler, den wir machen könnten oder den Leute machen können, die jetzt auf dem Arbeitsmarkt sind oder auf den Arbeitsmarkt demnächst kommen, größte Fehler wäre so wie das Kaninchen vor der Schlange in Angst und zu erstarren und alles nur als Bedrohung zu sehen, sondern die innerhalb dieser Innovationen die Chancen zu suchen und so den eigenen Weg. Man muss dazu sagen, das kann auch ein kurzer Weg sein, nachdem man sich dann vielleicht nach kurzer Strecke nochmal neu umorientieren muss. Ich denke da immer an diese sogenannten Prompt Engineers, die ja einen wirklichen Hype erlebt haben. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder deutlich abgeebbt. Und auch diejenigen, die müssen sich jetzt schon wieder umschauen. Was mache ich jetzt anders? Welche Möglichkeiten was kann ich jetzt für einen Mehrwert bieten auf dem Arbeitsmarkt oder vielleicht auch einfach auf dem in der Wirtschaft insgesamt, wenn ich mich selbstständig mache? Und ich glaube, dass da auch diese Zyklen dieser Neuausrichtung immer kürzer werden. Also wir müssen immer flexibler werden. Ja, also da ist einfach einiges in Bewegung.
Ja. Also da hast du wirklich einen guten Punkt. Also auch die Parallele, dass halt mit schwierigen Zeiten oder Rezessionszeiten halt auch die Selbstständigkeit steigt, das ist ja kein Zufall. Ja, das ist einfach, das sind genau die Leute, die dann halt irgendwie versuchen, aus der Not eine Tugend zu machen und dann so was kann schon schiefgehen. Ja, Worst Case insolvent. Ja, dann ist man halt insolvent oder privat insolvent. Wenn man aber gar nichts tut, dann ist man auf jeden Fall privat insolvent. Ja? Also das heißt, wenn du nichts kriegst, wenn du nichts tust, kriegst du sowieso nichts, also machst du irgendwas. Also das ist auf jeden Fall so der Weg. Aber ein anderer Teil, den du da auch angesprochen hast mit der Uni, also ich zweifle ehrlich gesagt, aber ich bin ja grundsätzlich ein Zweifler der akademischen Welt, dass die akademische Welt sich anpassen kann. Weil ich sehe das auch bei vielen Leuten, also ich kenne einige Lehrer und auch Dozenten und halt auch Leute, die halt an der Uni unterrichten. Und auch wenn das alles sehr open-minded Leute sind, regen die sich immer darüber auf, dass die Studenten irgendwie versuchen zu betrügen. Und ich denke mir dann immer, was heißt betrügen? Was heißt, sie sollen die Sachen lernen und dann nutzen sie halt KI-Tools und was auch immer und dass das halt alles schwierig ist für sie. Aber keiner von denen kommt auf die Idee, tatsächlich einfach das Gesamte in Frage zu stellen und zu sagen, hey, vielleicht macht es einfach keinen Sinn, diesen Schwachsinn in der Form zu unterrichten. Vielleicht muss ich einfach mein Grundkonzept ändern und sagen, okay, ihr dürft jetzt diese Tools nutzen, beispielsweise in der Wirtschaftsinformatik, dann sollst du halt nicht mehr nur den Code selber schreiben, sondern du kannst die KI dazu nutzen, aber dafür ist halt die Anforderung eine höhere. Ja, du kannst Whitecoden, aber wenn du den Code nicht verstehst, hilft dir auch Whitecoden nicht. Ja,
so ist.
Das heißt, auf diese Schiene zu kommen und nicht dem auf Biegen und Brechen irgendwie die Grundlagen der objektorientierten Programmierung irgendwie beizubringen. Ja? Natürlich muss er das wissen. Das ist die Grundlage, dass er überhaupt die Sprache versteht. Aber ihn dann zu zwingen, dass er das selbst schreibt, die ganze Zeit all die Fehler macht, das bringt nichts. Weil das wird er in der Zukunft auch nicht tun. Also ich halte die akademische Welt tatsächlich im Moment für eines der Probleme, weil sie nicht in der Lage ist, sich schnell genug anzupassen. Aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite wegen der Bürokratie, auf der anderen Seite, weil sie halt einen ganz klaren Auftrag haben, eine gewisse Wissensvermittlung nicht nur zu vermitteln, sondern auch dann abzufragen. Nur hat sich das alles verändert. Ja? Und das verändert sich viel schneller, als dass man diese Curriculum und diese Studiengänge anpassen könnte. Weil dazu müsste man wahrscheinlich in einem 4-Jahres-Studium müsste man 3-mal das Studium geändert haben. Ja? Und das wird auch gar nicht möglich sein. Also ich weiß es nicht, was da die Lösung ist, ja. Aber ja, also für mich ist es, also wenn wir Leute einstellen, Leute, die nur Uni gemacht haben, würden wir gar nicht mehr einstellen. Also wenn er nicht irgendwie noch irgendwie privat irgendwas gemacht hat, irgendeinen komischen Lebenslauf hat, der, wo er versucht hat, weiß ich nicht, noch Fischanker zu verkaufen oder ich weiß es nicht, ja. Irgendwelche abstrusen Startup-Versuche noch gemacht hat oder selbstständig versucht hat, irgendwas umzusetzen oder irgendwo sich unterscheidet von quasi diesem straightforward akademischen Wissen, der hätte bei uns gar keine Chancen mehr. Also den würden wir gar nicht mehr einstellen.
Ja, klar. Ich sehe aber übrigens das Problem, was du angesprochen hast. Ich sehe das jetzt nicht nur im akademischen Bereich, sondern schon in dem Unterbau oder was davor kommt, je nachdem, wie man es sieht. Also sprich in der schulischen Erziehung. Ja, da müssten wir auch schon viel mehr auf diese ganzen Herausforderungen ausgerichtet werden. Aber wir haben ja auch da sehr starre Lehrpläne. Und wir bräuchten eigentlich heute schon ein Unterrichtsfach KI. Wir bräuchten heute ein Unterrichtsfach Medienkompetenz und noch viel mehr, was auch so ein bisschen lebenstauglich macht, was wir aber nicht haben. Ja, stattdessen lernen wir halt nach wie vor die Daten vom 30-jährigen Krieg auswendig und welcher König / Kaiser war wann irgendwie an der Macht. Das ist natürlich alles interessant, ja, aber es ist für das praktische Leben nicht besonders hilfreich. Und da müsste einfach eine grundsätzliche Modernisierung her. Und da sehe ich aber zumindest hier in Deutschland ja auch aufgrund der föderalen Strukturen wenig Chancen, dass da Bewegung reinkommt. Ja? Also das ist, glaube ich, wirklich ein grundsätzliches Problem. So. Und
da muss ich teilweise, also ich glaube, man muss hier auch wieder unterscheiden zwischen Grundschule und halt dann Gymnasium oder Mittelschule. Weil die Grundschulen, und das sehe ich sehr wohl, also ich habe selbst Kinder, die jetzt halt in Österreich sagt man Volksschule, in Deutschland sagt man Grundschule, sind. Und auch schon im Kindergarten verwenden die Methoden, die jetzt nichts mehr mit klassischen Wissensanreicherungen zu tun haben, sondern eher, wie man mit Dingen umgeht. Das heißt, es geht gar nicht mehr in diesen Frontalunterricht mit einfach das lernen auswendig und das lernen auswendig, sondern es wird tatsächlich schon in Projekten gearbeitet, es wird Kooperation wird vorangetrieben, Teamarbeit wird vorangetrieben. Also in den Volksschulen und in den Kindergärten gibt es eine große Bewegung. Also gerade in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich, und vielleicht liegt es auch wieder an meiner Bubble, weil ich hier in der Großstadt Wien bin, ja, und vielleicht auch in einem Bezirk wohne, der ein bisschen Bobo ist, ja. und dort halt vielleicht die Leute grundsätzlich ein bisschen aufgeschlossener sind. Aber es ist jetzt eine staatliche Schule, wo meine Kinder sind. Es ist eine öffentliche Schule und es ist eine sehr große Diversität drinnen. Das heißt, man hat nicht nur Österreicher, sondern man hat irgendwie 70-80% diverse Kinder drinnen, also aus allen Nationen. Es ist nicht so vielleicht, wie es in anderen Gegenden ist, wo halt dann ein starker Überschuss von einer Nationalität ist, ja, was sicher problematisch ist. Aber wir haben halt so einen sehr guten Mix. Und ich merke einfach, obwohl diese Sprachbarriere und all diese sozialen Differenzen, also Unterschiede auch da sind in der Klasse, dass die Lehrer ganz andere Ansätze mittlerweile gehen. Und wir, vielleicht haben wir auch Glück, ja. Aber in der Volksschule und im Kindergarten habe ich das Gefühl, dass das sehr forciert wird und dass auch diese Grundlagen Vermittlung, also Rechnen, Lesen, also die Grundfähigkeiten, um in der Welt existieren zu können. Also wir haben zum Beispiel auch in der Volksschule haben wir, also die machen schon Programmierung, ja. Also das sind zwar alles so Kinderspielsachen, ja, mit so Robotern, die sie dann halt selber irgendwie programmieren können und der läuft dann halt irgendeinen Weg. Das ist alles sehr spielerisch, aber es ist schon in die richtige Richtung. Das heißt, sie lernen schon, dass man durch ja, Regelprogrammierung Dinge lenken kann. Ja. Im Gymnasium, da stimme ich dir absolut zu, da sind wir total in dieser Frontalunterricht, Wissensvermittlung und Wissensabprüfung. Und das finde ich auch, also da habe ich schon so viele Diskussionen auch zu dem Thema gehabt, dass das einfach noch steinzeitlich ist. Also das ist nicht steinzeitlich, es ist eigentlich noch aus dem Mönchsalter, aus dem 18. Jahrhundert. Ja. Und ja, das hat sich halt durchgesetzt. Aber also ich weiß nicht, ob das auch das Problem löst. Ja. Weil ja, im Gymnasium, also das ist sicher auch ein Punkt, wo man ansetzen müsste. Ja. Also in den Grundschulen sowieso und im Kindergarten. Und die Art und Weise, wie man mit den Themen umgeht und dann halt weiterhin im Gymnasium, das wäre der nächste Schritt, der halt ja sich verändern sollte. Aber der Teil, den man eigentlich tatsächlich einfach verändern könnte, wäre halt der akademische Teil. Mhm. Weil das Erwachsene sind, ja.
Ja, klar. Aber da hängt natürlich auch wieder ein ganzer Apparat hinten dran, der geprägt ist von, ja, von alten Strukturen, von Traditionen. Wer sich so ein bisschen in dieser akademischen Welt bewegt, der weiß ja auch, da gibt es halt feste Regeln, die einzuhalten sind und die nur sehr schwer aufgebrochen werden können. Ich glaube aber auch, dass da Möglichkeiten bestehen, weil es die Forschungslandschaft oder die Wissenschaftslandschaft, die ist ja auch sehr vielfältig und heterogen. Also wir haben ja jetzt nicht nur irgendwie, wir haben Universitäten, wir haben Hochschulen, wir haben duale Hochschulen, privat, öffentlich. Also da ist ja so viel und da hängen natürlich auch Forschungsaufträge dran, was vielleicht auch so ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Und ich wollte auch noch sagen, also bei aller Kritik an dem schulischen System, es gibt wirklich hervorragende Lehrer und Lehrerinnen, die trotz allem da Innovation reinbringen. Und da habe ich auch letztens ein Beispiel gesehen von einem Lehrer, der hat auch, wie du gesagt hast, so mit seinen Schülern baut er immer irgendwelche Roboter oder KI-gesteuerte Vorrichtungen und die lieben den alle und die gehen so gerne in diesen Unterricht rein. Der hat auch einen Preis jetzt bekommen. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Also sowas gibt es auch. Da muss halt nur noch ein bisschen noch von Seiten der Politik noch etwas mehr frischer Wind reinkommen auch, ja. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ob das gelingen wird. Und ein Gedanke noch zum Thema Flexibilität im Job, ja. Es gibt ja so viele Dimensionen, auf denen man sich bewegen kann. Also angenommen, man hat jetzt irgendwie sein Studium gerade fertig und sucht jetzt einen Job. Also wir hatten ja drüber gesprochen, große Unternehmen, kleine Unternehmen, aber das ist ja nicht das Einzige. Es gibt unterschiedliche Branchen, in denen du arbeiten kannst. Du kannst in unterschiedlichen Regionen im Land oder du kannst im Ausland arbeiten. Du kannst innerhalb deiner Ausbildung ganz verschiedene Tätigkeiten ausüben. Ja, also es gibt so viele Dimensionen, auf denen man sich in dem Raum des des Arbeitsmarkts bewegen kann, dass man eben, wenn man diese Beweglichkeit und diese Dimensionen auch nutzt, dass man dann auch einen Platz finden sollte, ja, trotz KI. Also ich glaube, das kann man, aber das gilt ja nicht nur für KI, das gilt ja immer für den Wandel auf dem Arbeitsmarkt, ja. Also umso flexibler ich bin und umso mehr Dimensionen ich flexibel bin, desto höher sind natürlich meine Chancen, dann auch irgendwo angenommen zu werden und einen Job zu finden, mit dem ich auch gut leben kann. Ja.
Ich habe immer noch so mein Maßstab ist, ich habe es auch schon mehrfach hier auch schon erwähnt, ist das Grundkonzept von Nassim Taleb, der Antifragilität. Ja. Mhm. Das heißt, es geht darum, dass nicht nur, dass man robust ist, sondern dass man halt tatsächlich und die Natur grundsätzlich ist antifragil. Also um das nochmal zu erklären, was heißt Antifragilität? Wenn man es jetzt in Bilder fassen würde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine Tasse in einen Karton steckt und schüttelt, dann ist das fragil. Also das heißt, es geht schnell kaputt. Robust wäre, du hast halt einen Karton und da ist ein Stein drinnen. Das heißt, der geht kaum kaputt, aber mit ausreichend Gewalt geht auch der kaputt. Und dann gibt es halt antifragil, und das muss man sich so vorstellen, da ist irgendwas drinnen und je mehr ich schüttel und je mehr ich tue, desto stärker wird es. Ja, das ist wie ein Knochen, auf den man regelmäßig weiter draufhaut, dann wird er immer dichter und immer stabiler. Oder halt in der Natur, fast alle Prozesse in der Natur sind antifragil passen sich automatisch an. Und ich glaube, diese Charaktereigenschaft ist einfach so die Grundlage des Überlebens, die jetzt immer relevanter wird. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, uns sehr schnell sehr außergewöhnlichen Situationen auszusetzen, die wir eigentlich nie erwartet haben. Und jede technische Revolution hat das zwar immer wieder ausgeführt, es gab immer Gewinner und es gab Verlierer. Finally waren es immer mehr Gewinner als Verlierer. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ob das tatsächlich in dieser Revolution auch so sein wird, kann man jetzt nicht zu 100% sagen. Historisch bedingt müsste man aber annehmen, dass es jetzt auch so sein wird. Aber was man ja ganz sicher sagen kann, ist, nur was in der Vergangenheit war, heißt nicht, dass in der Zukunft auch passiert. Wie gesagt, ich kann nur, also für mich ist das auch ein Maßstab, sowohl für mich selber als auch für meine Angestellten und auch für alle, die ich einstelle. Ich suche gezielt nach diesen Stories und Grundlagen, die auf diese Antifragilität hindeuten. Weil nur jemand, der diese Fähigkeit mitbringt oder diese Eigenschaft besitzt, wird auch in unserem Unternehmen überleben können. Weil wir halt tatsächlich permanent an allem rütteln. Wir verändern jeden Tag etwas. Jeder Einzelne verändert jeden Tag etwas. Und das hat Auswirkungen auf alle anderen auch. Und sowohl positive als auch negative. Und jeder muss damit zurechtkommen. Und das ist halt tatsächlich jemand, der halt, weiß nicht, ein gestandener Experte für irgendeinen Bereich ist, der wird bei uns einfach nicht happy werden, weil alles in Frage gestellt wird einfach die ganze Zeit. Und ich glaube, nicht nur wir, sondern fast alle Unternehmen, also alle Unternehmen, sage ich jetzt mal, in der Zukunft, die sich durchsetzen werden, werden diese Grundeigenschaft benötigen, weil sie sonst nicht überleben können werden. Also das ist so für mich der rote Faden, an dem ich mich selbst immer orientiere. Das heißt, wie sehr kann ich mich weiterentwickeln oder wie kann ich mich selbst jeden Tag irgendwie aus der Komfortzone rausholen, um halt diese Antifragilität auch auszubilden. Ja, weil wenn man halt immer in seiner Komfortzone hockt, dann wird man halt nicht, also dann kann einem schnell etwas erschüttern. Aber wie gesagt, wie schon der Autor von Taming Tigers gemeint hat, einer der Grundprinzipien ist, do something scary every day. Ja. Das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben. Das verwende ich immer wieder gerne als Zitat. Hier sicher auch schon mal gehört. Aber das ist immer noch ein Lebensmotto geworden mittlerweile.
Do something scary every day. Ich glaube, das ist auch jetzt so die Hausaufgabe, die wir unseren Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal mitgeben. Und ich glaube, da hast du jetzt auch das schön zusammengefasst nochmal zum Ende. Das heißt also, es liegt auch KI hin oder her, ja, Job hin oder her, es betrifft das ganze Leben. Es liegt bei uns selber, ob wir fragil sind und an etwas zerbrechen oder ob wir versuchen, stärker zu werden. Das kann man natürlich jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich viele Dinge, die können harte Schläge sein. Also das will ich jetzt nicht damit sagen. Aber ich sage mal so, diese Alltagsherausforderungen, die wir haben durch Wandel im Job, da kann man schon auch selber einen guten Beitrag dazu leisten, dann auch selbst erfolgreich zu sein, indem man vielleicht einfach versucht, das Beste draus zu machen oder sich immer da das Positive rauszuziehen. Tja. So, heute haben wir es geschafft, ein bisschen kürzer in unserer Ausgabe zu sein. Es ist immer noch ein bisschen mehr als eine Stunde geworden, aber es war immerhin etwas kompakter und wieder vollgepackt auch mit vielen News. Ich hoffe, für alle da draußen war wieder was Interessantes dabei. Und ja, nächste Woche gibt es dann selbstverständlich die nächste Ausgabe unseres Podcasts. Und danke an dieser Stelle auch wieder an dich, Josef, für dieses schöne Gespräch. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal von allen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, Christian. Mir liegt natürlich hier schon auf der Zunge. Ich wollte dem fast schon noch widersprechen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Diese Relativierung, dass man schlimme Schicksalsschläge auch hat, das stimmt. Allerdings kann man das auch ein bisschen relativer sehen, ja, weil es geht nicht darum, dass die existieren, weil die existieren bei jedem Einzelnen. Es geht darum, wie man damit umgeht und ob man daran zerbricht. Weil das Problem ist immer mit diesen schlimmen Schicksalsschlägen, alle anderen akzeptieren, dass es einem scheiße geht danach. Und man könnte das aber auch in Frage stellen und sagen, warum ist es so? Ja. Und durch diese Selbstbestätigung kommt man halt selbst einfach auch nicht mehr raus aus der ganzen Sache und kommt in eine Spirale, weil es ja für alle okay ist. Alle finden es okay, dass dich das jetzt hart getroffen hat. Aber hilft dir das? Ja. Aber das ist noch eine, da könnten wir noch lange über das Thema diskutieren.
Das werden wir auch tun. Das werden wir auch tun. Ja. Ja. In einer der nächsten Ausgaben.
Genau. Deswegen kürzen wir das hier ab. Vielen Dank, dass ihr bisher gehört habt. Und ich hoffe, ihr konntet jetzt was mitnehmen. Bis zur nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute und viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.